Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz mit dem Roger Schawinski.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch mit dem Beat Hirt. Er ist so vieles gleichzeitig gewesen. Journalist, Filmer, Musicalproduzent, Fernsehmacher und vieles mehr. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Ich habe eine Serie von spannenden Zürcher, langjährige Serie, die man nicht so gut kennt. Und einer davon ist der Beat Hirt, Journalist, Filmer, Autor und vieles mehr, ist heute mein Gast. Beat, jetzt hast du gerade den Titelpart. That'll be the day when I die. Rock'n'Roll aus unserer ganz früheren Jugend. Du bist 80, denkst du an den Tod? Dann in letzter Zeit ein bisschen mehr, Beat.
Also man denkt schon dran, aber ich fühle mich also noch gut und bin froh, dass ich noch gesund bin.
Aber dass du das jetzt gerade am Anfang gewählt hast, ist das zufällig oder einfach, weil du den Sound gut findest?
Nein, ich finde einfach, der Ding, das ist einer von den ersten gewesen, das damals komponiert hat, weiss jetzt gar nicht mehr, der war der erste Song gewesen, Linda Ronstadt hat das jetzt einfach gesungen, aber das ist einer von den ganz frühen Songs, dort, bevor es angefangen hat, eigentlich, wo es angefangen hat.
Okay, also, Beat, natürlich meine erste Frage, wer bist du?
Ja, eben, du hast ja schon fast alles gesagt. Ich bin ein bisschen vielseitig. Wenn ich mich einmal ein bisschen will, hochnehmen will, sage ich, ich bin vielseitig unbegabt.
Was? Also was kannst du von den Sachen, die du nicht gut kannst, kannst du aber am besten?
Ja, schreiben glaube ich schon und schnurren auch.
Ja? Und komm, schauen wir mal ein bisschen zurück. Wo hast du angefangen, wo kommst du her?
Also ich bin Zürcher, in Zwiedicken aufgewachsen wie du, aber ein bisschen mit Abstand. Und auch dort in die Schule gegangen und ich wollte immer Journalist werden. Das Einzige, was ich konnte, ist Aufsätze schreiben. Und ich habe dann angefangen bei den Schweizer Illustrierten mit der ersten Reportage über den Pepe Lienhardt, der damals 17 war und eine Big Band hatte von 26 Leuten. Und da habe ich eine Reportage darüber gemacht und das war mein Start.
Und hast du gewusst, den wird man auch 50 Jahre oder 60 Jahre später auch noch kennen?
Und der Chefredakteur hat damals gesagt, der letzte Satz will er nicht. Und er hat ihn dann gleich gedruckt. Gesagt, wahrscheinlich, er werde mal den Hasi Osterwald ablösen. Ich glaube, recht.
Aha. Hat er recht gehabt. Sag mal, hast du gelernt?
Kaufmännisch, Handelsschule gemacht, schlechter Schüler gsi. Ich habe irgendwann gelesen, du auch.
Mittelschlecht
bin ich. Ich bin schlecht, bin zu Zürich rausgefallen, nachher zu Aarau die Kantonsschule fertig gemacht, das Diplom.
Also du bist ausgewandert in Aargau als Zürcher vom Kreis 3. Das ist also schon noch seltsam, um dort irgendwie die Schule fertig zu machen. Ist es dort einfach einfacher gewesen?
Nein, aber ich bin ein Aargauer und mein Vater ist zu Aarau in der Kantonsschule. Es sind ganz viele berühmte Leute sind dort gewesen, unter anderem der Wedekind, aber auch eben so Leute wie der Bob Dylan. Nein, einfach sehr viele berühmte Leute dort und eine gute Schule gewesen. Und ich einfach wollte nicht so eine Minerva oder so irgendetwas machen. Ich wollte eine richtige Handelsschule fertig machen und habe dann das dort gemacht. Und bin einfach jeden
das
Tag...
Hast du offenbar...
Ich bin hin und her gefahren, jeden Tag.
Aha, dort hast du offenbar den späteren Bundesrat viele kennengelernt. Ist das wirklich geblieben dir?
Ja, das stimmt. Es war sogar doppelt gewesen. Wir haben Betty Trompete gespielt, er ein bisschen besser als ich. Und wir waren im Konzi und haben uns dort schon kennengelernt, aber dann herausgefunden, dass wir in die gleiche Schule gehen. Und das ist eine lebenslange Freundschaft.
Aber du hast ja so Sachen über dich geschrieben, ich habe das ein bisschen nachgelesen. Unter anderem, sein Charme ist vergleichbar mit demjenigen Kennedys. Die Frauen werden ihn mögen mit seinen blauen Augen und der bubenhaften Schlaksigkeit. Hast du also ein bisschen höher angegeben, oder, mit deinem Kollegen?
Ist das in der Schweizerischen Städte gewesen, wo er gewählt worden ist?
In einem von diesen Heftchen, wo du das geschrieben hast, hast du ihn mit dem Kennedy verglichen. Das ist er also, glaube ich, nicht geworden.
Nein, er hat halt im zweiten Teil von seiner Karriere auch ein bisschen Pech gehabt. Das ist nicht so gut gelaufen im Bundesrat. Eigentlich ist er nicht so glücklich. Er hat immer gesagt, voran, er will mit seinen Kollegen noch Kontakt haben während dieser Zeit. Das hat er nicht mehr geschafft. Er hat so viel Arbeit gehabt.
Aber hättest du dir gedacht, dass der mal Bundesrat wird und später hätte er dann ja müssen so ein bisschen Krisenmanager sein wie in einer Schweizer Grossbank? Hast du das Gefühl gehabt, das hat er gut gemacht? Dein Kollege, dein Trompetenkollege, der glaube besser Trompete gespielt hat als du, oder?
Ja, er hat auch öffentlich gespielt. Mit einem Trio hat er viel gespielt. Er ist so ein bisschen Soft-Trompeter gewesen, so richtig Kultscheiss. Er hat das gut gemacht. Das andere kann ich nicht so beurteilen. Der Schluss ist einfach nicht so gut gewesen. Aber am Anfang habe ich schon gedacht, er wird das schaffen, weil er ist spät eingestiegen, er ist ganz lange gar nicht in der Partei gewesen, ist in Luzern gewählt worden, aber im Aargau auch in die Kantonsschule gegangen. Und ich habe nicht gedacht, dass er am Anfang glücklich war, und aber nachher ist es eigentlich, er ist glaube ich auch nicht mehr glücklich gewesen. Mit jeder Betreut.
Genau, eben als Bundesrat ist man natürlich eingespannt, du hast natürlich viel eigentlich ein spannenderes Leben gehabt. Und über das reden wir natürlich. Früher ist man eben so in den Journalismus reingekommen, hat gute Aufsätze geschrieben und hat dann angefangen zu schreiben. Ist heute natürlich nicht mehr möglich. Heute gibt es die Assessment und die Leute müssen in der Uni sein und müssen Erfahrung haben, etc. Wie war denn dein Einstieg dort in Journalismus?
Ja, also ich habe einfach mal angefragt, in der Schweiz, ich möchte etwas schreiben. Und danach hat das angefangen. Und das Glück war, dass der damalige Chefredakteur hat einen Sohn gehabt, der hat Klavier gespielt, Jazz. Und der hat dem Vater gesagt, du musst ein bisschen mehr über das schreiben. Und dann habe ich angefangen, über all die Sachen zu schreiben, die dort passiert sind. Also auch die ersten Sachen über Beatmusik, die dort war. Und dann auch die grossen Künstler, die gekommen sind. Ich habe Interview gemacht mit dem Basie und mit dem Duke Ellington, und das ist dann in der Schweizer Illustrierten
publiziert worden. Hat man das noch in der Schweizer Illustrierten gehabt. Jazz findet ja heute in den Medien sozusagen nicht statt. Damals hat das wirklich überhaupt das Publikum interessiert, muss man sagen, Schweizer Illustrierte. Und du bist ja, glaube ich, später sogar noch Chefredakteur geworden von der C&R. Beides aus dem Ringe Verlag, beides ein bisschen ähnliche Illustrierte sind dann zusammengelegt worden. Die sind damals noch wichtige Informationsmedien gewesen.
Also man kann nicht sagen Informationsmedien, aber Unterhaltung auf höherem Niveau, wenn man das halt eben vom Stern her kennt hat. Und man hat ja dann das, wo man sie und er und der Richard Städte zusammengelegt hat, dann der Ringier Verlag schon, auch aus dem Deutschen Journalisten geholt, die uns gesagt haben, oder mehr am Verlag gesagt haben, wie man es machen muss. Nämlich eben auf dem Titel muss etwas sein, was aktuell ist, und das muss hinterher ein bisschen mehr Pfiff haben, es darf nicht mehr so betulich sein. Und also ich glaube, wir haben eine ganz wahnsinnig gute Zeit gehabt dort. Also wenn ich einmal heute schaue und denke, was wir überall sparen müssen, wir haben eigentlich alles können.
Genau, immer noch Erstklasse geflogen oder ähnlich. Bist Chefredakteur geworden, sogar von der CNR, und bist dann rausgeflogen, weil du dich, glaube ich, verkracht hast mit dem damaligen Chef von Ringe, mit dem Heinrich Oswald. Was war denn das Problem, das du hast mit ihm oder er mit dir?
Ja, er ist gerade gekommen. Also ich bin dann damals, wo das passiert ist, Chefredakteur gsi vom Tele. Und er ist gerade gekommen. Dann hat mir der Jürgen Marquardt, über den reden wir dann sicher auch noch, vom Pop hat mir angerufen und gesagt, du, wir sind pleite, die nächste Aufgabe kann nicht mehr rauskommen. Kannst du mal mit dem Oswald reden? Und dann bin ich sofort zum Oswald und habe gesagt, er kann das Pop kaufen. Und dann,
Pop ist die erste Musikzeitschrift in der Schweiz, gegründet worden, glaube ich, von dir,
und von Marquardt.
Und du bist eigentlich fast schon der Hauptgeldgeber gewesen.
Nein, stimmt. Also, stimmt, aber
mit 5'000 Stutz?
Ja, genau.
Und er mit 2'000?
Mit 2'000, ja. Ja, das sind die noch die Geschichte.
Das war ein bisschen bescheidener Anfang. Also gut, machen wir zwischen deiner Musik, weil Musik spielt natürlich eine ganz wichtige Rolle in deinem Leben. Machen wir den ersten Titel. Was hören wir als zweites?
Wir hören Teach Your Children von Crosby, Stills, Nash. Das ist eine Gruppe, die ich wahnsinnig gerne habe.
Must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. Feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew by, and so please help them with yours. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by.
Mein heutiger Gast ist der Beat Irmer, sind stecken geblieben. Müssen das vielleicht noch bereinigen? Also, wieso bist du dort rausgehauen worden von Heinrich Oswald als Chefredakteur von der Satz, was sehr wichtige, grosse Geldmaschine sie und er?
Nein, dort bin ich schon wieder beim Tele gewesen. Dort, wo das passiert ist. Eben der Marquardt hat mir angerufen und gesagt, Bob ist kaputt, wir haben kein Geld mehr, gang zum Oswald. Ich bin mit dem Oswald auf Zofingen, dort sind die Direktoren alle zusammen gewesen, sind alles Aargauer dort unten gewesen, und das ist ein bisschen langsam gegangen, wo der Oswald ihnen erzählt hat, was Bob ist, und sie sind so begeistert gewesen, aber er hat dann mit ihnen geredet, er hat das sehr gut können, und dann bin ich dann heim und er hatte noch Mittag noch Sitzung gehabt. Und dann ist die nächste Woche, das war eben ein Freitag, am nächsten Woche ist rausgekommen, dass der Jean Frey, also der Max Freys Bob gekauft hat. Und das ist einfach so gegangen, der Beat Gurti, der mir später mal gesagt hat, er sei der Gango gewesen, ist auf Winterthur, wo die Druckerei war vom Bob, hat die angeschaut, die haben recht gehabt damals, hat die angeschaut und haben es gekauft. Einfach so, ist natürlich auch ein Punkt gewesen, sie haben einfach wollen, dass der Ringe nicht hat, das war nicht das Spiel, das die beiden Verlage hatten. Und es ist am Oswald seine erste erste Sache gewesen, die in die Hose ist. Und das hat er gar nicht gut gefunden, hat mich dann zusammengeschissen und also ziemlich übel, so im Militärstil. Und dann habe ich gewusst, also, da muss ich nicht bleiben und ich will sowieso nicht Verwalter sein, ich will schreiben.
Gut, also, wow, unglaubliche Zeiten, aus heutiger Sicht fast nicht mehr ganz nachvollziehbar, wer was dort noch hat gehabt und hat wollen und wie das gegangen ist. Aber jetzt müssen wir vielleicht eben Pop, das ist so ein bisschen eine Legende in der Schweizer Musiklandschaft und Medienlandschaft. Wie hat das genau angefangen?
Ich habe fürs Radio geschafft auch. Ich habe eben auch alles gemacht.
Radio, ja, muss man noch sagen, das hat geheißen Radio Bärmünster.
Jawohl. Genau. Und dann habe ich einmal ein Interview gemacht mit den Stars. Und dann war immer im Kongress, es war so eine Schlagerparade gewesen. Und dann dort habe ich mit der Trude Herr ein Interview gemacht. Also, die hat einen Hit gehabt, der geheißen,
ich will wieder einen Mann, oder?
Nein, Schokolade. Irgendwie ist es Schokolade. Ich mag keine Schokolade. Ich mag, glaube ich, keine Schokolade. Also, ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich ein Interview gemacht und dann ist der Mann.
Ich will lieber einen Mann. Hat's
ja, genau.
Keine Schokolade. Ich will lieber einen Mann.
Ja, genau.
Und es war ein bisschen,
dick. Gewesen,
voll ja. Schlank gewesen, genau.
Ja, genau. Gut. Ja, und dann.
Mann, wo ich jetzt gar nicht erinnern.
Ist dann hinter der Bühne auch der Marquardt gewesen. Jürgen Marquardt war damals noch in der Schule gewesen. Und dann nachher hat er für die Annabelle ein Interview machen mit dem Rex Gildo. Und dann ist er so rumgeschlichen und hat irgendwie gewusst, ich bin vom Radio und habe fürs Radio etwas gemacht, haben wir geredet. Und dann haben wir gesehen, was wir eigentlich machen müssen. Und dann habe ich dort gesagt, wir müssen so etwas machen wie Sally Le Copain. Das war ein französisches Teenager-Heft. Also weit weg von Bravo, viel besser gemacht. Und habe gesagt, so etwas.
Das war eine grosse Sendung bei Europe Nummer 1, wo wir alle gehört haben, weil damals ja keine Musik am Radio in dieser genau. Zeit. Sally Le Copain. Pflichttermine. Und eben, die haben dann gesagt, neben dem Radio machen wir eine Zeitschrift. Und ich habe das Gefühl gehabt, machen wir auch. Ein Radio können wir zwar noch nicht machen, wir haben das Monopol, aber wir machen Zeitschrift immerhin. Ist so übergegangen.
Ja, aber nicht bei Europäisch ist das gewesen, sondern der Daniel Filippacchi, der die Sendung moderiert hat. Und das ist einer von, weltweit von der grössten Verleger, der danach erlebt, glaube ich, noch.
Okay, also und dann hat er gesagt, wir machen noch, etwas
wir
und
machen, dann? Nein, ich habe gesagt, das müsste man machen. Und dann hat der Marco gesagt, ja, das finde ich interessant. Und ein halbes Jahr später hat er gesagt, er hat jetzt Matur gemacht und er will das machen. Und dann haben wir uns getroffen und dann ich habe gedacht, ja, das wird ja nicht. Und dann ist aber so gewesen, er hat dann auf der Weltwoche können ein Jahr arbeiten. Da hat dort den Verlagsleiter gekannt und der hat schon Ambitionen gehabt, um so ein Heftchen zu machen. Der hat das gut gefunden und dann hat der Marco das Jahr lang dort können ein bisschen stiften und gleichzeitig haben wir das Pop vorbereitet und Geld gesucht und gemacht. Und jetzt eben wegen dem Geld vor, ich bin schon der Hauptgeldgeber, der Einzelne gewesen, aber es sind dann hinten dran noch 30 Werber gewesen, junge Werber, die mitgemacht haben und so haben wir das Geld zusammen gehabt, für das erste Pop rauszugeben.
Und das Pop ist rausgekommen, ein paar Jahre, hat floriert, hat dann noch weitere Ausgaben gegeben und Marquardt ist dann reich geworden. Und du nicht?
Ja, ich habe ihm die Aktie geschenkt, als ich gegangen bin, als ich auf die C&R war. Ich habe nicht mehr daran geglaubt.
Aber du hast nicht daran geglaubt? Ist das der grosse Fehler von deinem Leben?
Nein, das war nicht mein grosser Fehler. Weil ich glaube, wir hätten nicht miteinander können das aufbauen können. Weißt du, das war dann schon etwas, was er hat müssen alleine und er hat das clever gemacht. Ich bin nicht so mit so Ellbogen, ich kann gut schnurren, aber sonst Ellbogen habe ich keine.
Nicht, also fehlt dir eigentlich das unternehmerische Gen, das er ganz sicher hatte? Also ich habe ihn auch erlebt, wir haben auch ein bisschen dann miteinander wirtschaftlich gewisse Sachen gehabt. Ja. Und ich habe gemerkt, er ist unglaublich ein grosszügiger Mensch, wenn es um sein Leben geht, aber wenn er in den Sack muss lange für andere, hat er immer irgendwelche Zuckhemmungen gehabt.
Ja, das ist so. Er war halt anders als ich und ich wollte schreiben, das habe ich schon mal gesagt. Und er wollte verwalten. Er konnte nicht schreiben, das Pop habe ich geschrieben, die ersten zwei Jahre. Also mindestens die Hälfte von allen Texten waren von mir dort. Und nachdem okay. Ich gegangen bin, habe ich dann noch gute Leute nachgeholt, den Peter Zumsteg und den Bernie Sick und so. Das sind dann eigentlich die, die nachher geschrieben haben, als ich gegangen bin.
Genau, die grossen Namen da zumal. Und dort ist natürlich Popmusik so richtig gross geworden und natürlich der Höhepunkt war 1967 das Rolling Stone Konzert, wo du dann dort auch glaube ich, eine Chance hast, 10 Minuten lang mit dem Mick Jagger so ein halbes Interview zu führen, oder? Legendär heisst es. Hat er dann irgendetwas Gescheites gesagt?
Ja, Das eigentlich nicht, aber es war noch interessant, die haben doch gar nicht kommen wollen, die haben es ja gar nicht gewusst. Das hat man ihnen erzählt, dass sie morgen zum Flugzeug ausgestiegen sind. Und da haben alle gemeint, da in der Schweiz, also die das organisiert haben, also hinten dran, eine Patenfirma, ja, also die kommen dann gerne. Und dann haben die gesagt, die kommen nicht. Und dann hat es dort eine ganz interessante Connection gehabt. Der Herr Diemenstein, Frau Diemenstein, die sind im Musikvertrieb, haben die da...
Also das ist ein grosser Musikverlag. Eigentlich ja. Ein führender Musikverlag in Zürich ist das gewesen.
Ja. Und die waren Inhaber von Decca Records in London. Das hat man nicht gewusst. Und dann hat der Herr Diemenstein auch dort angerufen und hat dem Direktor gesagt, du sagst jetzt den Buben, sie müssen an die Pressekonferenz kommen. Und dann sind sie gekommen. Und dann hat der Jagger hinter der Bühne zu mir gesagt, sie bleiben 10 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und so sage ich das den Journalisten. Ich habe gewusst, wie die Schweizer Journalisten sind. Die fragen ja nichts. Die stehen da, bis sie einen anderen fragen. Und dann ist das, es ist dann auch so gewesen. Aber er ist dann ein bisschen aufgetaucht und es gibt ja dort so eine wesentliche Frage. Es fragt dann einen Welcher und ganz am Schluss fragt, wer ist eigentlich der Beste im Bett? Und dann hat der Jagger gesagt, ich weiss es nicht, ich bin mit den anderen noch nie im Bett gewesen.
Aha. Später sind dann andere Geschichten zu diesem Thema rausgekommen. Aber Musik ist eigentlich, ist das eigentlich die grosse Liebe von deinem Leben? Ja. Musik generell? Ja. Mehr als alles andere? Und welche Art von Musik?
Also ich habe mit dem Jazz angefangen, also einfach eben die grossen Big Bands und wie die Schweiz und was da passiert ist. Und ich bin eigentlich dann auf den Pop gekommen nachher, weil ich einfach gefunden habe, der Free Jazz, das ist nichts. Also mit dem kannst du nichts anfangen. Und es hat eine Sendung gegeben, Heinz Welli hat die gemacht, am Samstagmittag um 2. Das ist nicht hören können. Das ist einfach irgendetwas gewesen, nur sehr intellektuell. Und dann, und wo ich dann gemerkt habe, jetzt kommt etwas mit dem Rhythmus, das fängt wieder von vorne an. Es ist ja eigentlich das Gleiche gewesen wie in New Orleans. Es ist nur rhythmisch und elektrisch. Und dann haben natürlich alle gemeint, der spinnt ein bisschen. Wahrscheinlich auch ein bisschen, kommt nicht so raus. Ich bin eigentlich kein grosser Musiker gewesen, ich habe einfach gerne Musik gehabt.
Ja gut, aber eben, was sind denn damals in den 60er Jahren, später in den 70er Jahren die grossen Gruppen gewesen? Welche sind die gewesen, die uns gehört, das sind die allergrössten, die werden bleiben? Also angefangen von Beatles und Rolling Stone. Was Animals. Was ist für dich? Animals. Eric Burdon.
Eric Burdon, nachher Kinks, nachher so. Und, also
die sind dann aber ziemlich weg gewesen, die haben es dann irgendwie nicht ganz Kraft, oder?
Ja, Moll, also dann, das ist noch, Moll, das ist eigentlich noch auch, sind schon geblieben. Das sind, wieder die vier sind es gewesen. Also, Animals und Kings sind etwa gleich gewesen. Die anderen zwei sind definiert gewesen. Und dann, nachher ist der ganz grosse Haufen gekommen, wo, in den 60er Jahren in England, und hat dann auch in Amerika gegangen. Dann hat's plötzlich, hast du eigentlich nicht mehr können, die einzelnen Gruppen aufzählen. Und in der Schweiz ist es auch losgegangen, da hat's Gruppen gegeben. Also, wirklich, wahnsinnig.
Bist denn du viel nach England gegangen und nach Amerika, um zu schauen, ob du dort eventuell Interviews bekommen kannst, die dann ein bisschen exklusiv tönen?
Ja, ich bin schon früh auf England und dann, ich bin mal auf die Piratensender rausgegangen, Radio Caroline. Und,
also das, was man noch sagen, hat es auch ein Monopol gegeben in England und ja. Dort hat es kein Pizza Gruppera gegeben, aber es hat irgendwie einen Ort gegeben, wo die Piratenschiffe gewesen sind, die nach England und vor allem auch nach Holland noch irgendwie ausgestrahlt haben und eigentlich die Musiklandschaft revolutioniert haben und auch die Audiolandschaft.
Ja, die haben also bei der BBC genau das Gleiche aufgezwungen, wie eigentlich nachher ihr aufzwingen, die mit Radio 24 aufgezwungen haben, dem Bernd Münster. Also das muss man schon so sehen.
Und wie war das auf dem Schiff? Man ja, es gibt ja einen Film, der das zeigt, Boat That Rocked. Ich weiss nicht, ob du das gesehen hast.
Ja, ja,
also,
ja.
Das war wie bei uns. Ein bisschen mehr Sex hat es offenbar auf dem Schiff als bei uns in Como.
Also, es
aber vielleicht weiss ich auch das nicht, was bei uns in Como
ist. Es hatte keine Frauen auf dem Schiff. Das ist, glaube ich, extra nicht. Und,
aber
also,
im
das
Film hat es gehabt.
Ja, aber in der Realität nicht. Und es hat noch etwas anderes gehabt. Es hat noch einen anderen Piratensender gegeben. Der ist aus alten Maschinengewehrnester, die vor etwa so 10 Kilometer vor der Küste waren, so ganz hoch auf Stelzen oben. Da war auch einer, dort ein Sender, der ist, glaube ich, der das gemacht hat, der hat eine Gruppe gehabt, die sogar geheissen haben, nein, das stimmt nicht, Caroline hat den Hit geheissen von denen. Aber das war so auch noch so, es hat nicht nur das Piratenschiff gegeben, sondern eben das, und die sind einfach außerhalb der Zone von England.
Genau.
Das hat, das hat dann den Staaten nachher geändert.
Genau, aber die Musik aus dieser Zeit ist offenbar immer noch die Musik, die du am liebsten hast, weil der erste Titel kommt von Creedence Clearwater Revival. Ist das so, dass das einfach die Musik ist, was heißt, das ist die grösste Musik und das wird immer die grösste Musik bleiben?
Nein, das sind die Songs, zum Beispiel der Song, der ja eigentlich ein Song ist, Weltuntergangsstimmung. Aber der Song, wenn der läuft, dann muss ich den Radio gerade lauter stellen. Immer noch. Das finde ich einfach wahnsinnig gut.
Okay, dann hören wir uns doch an. Bad Moon Rising. Bei mir ist der Beat Hirt, der hat gesagt, er, der so viele Sachen nicht so gut kann. Was er am besten kann, ist schreiben. Er hat dann nicht nur in einer Zeitschrift geschrieben, sondern hat ein Musical geschrieben von 43 Jahren. Es hat geheissen Tell. Es ist im Schützhaus Albis Gürtli aufgeführt worden und ist ein totaler Flop geworden, Beat. Gell?
Schlimm. Ja, und du hast geschrieben, Arm Wilhelm.
Das war so daneben gewesen. Ich habe dort genau eine Kritik geschrieben. Ich bin entsetzt gewesen. Tut mir leid, heute noch leid. Aber es war wirklich irgendwie völlig Scheps gewesen. Du hast Wilhelm Tell in die heutige Zeit bringen und da ist dann der Toni Vescoli irgendwie so ein bisschen rumgeklettert. Es war grässlich gewesen.
Ja, also gut, ich habe es nicht so empfunden. Und ich weiss nicht, ob du den Sommer gesehen hast, dass der Zürich Zeitung, der Tagesanzeiger und die BZ haben alle auf der 1. August eine Seite gemacht mit Bildern von aus dem Musical. Und das verstehst du auch nicht mehr, wenn so wenig wenn die Zeitung so dünn sind. Aber die haben
ja,
das
in der Nachschau ist man vielleicht ein bisschen grosszügig. Aber ich meine, das ist vor allem Anfang am Flug. Ich glaube, man hat sehr viel Geld verloren, alle anderen Investoren auch.
Ja. Aber der Freddy Burger erzählt heute, das ist sein erstes Musical, das er produziert hat. Und er ist wahnsinnig stolz darauf. Hat er an seinem Geburtstag hat er das gesagt, das letzte Jahr? Ich habe ein bisschen gestaunt.
Ja, er ist ein bisschen gestaunen. Er hat ein paar erfolgreiche Sachen gemacht. Und vor allem auch noch einkaufen, muss man sagen. Aber hast denn du das Gefühl gehabt, da bist du ein bisschen im falschen Film gewesen, dass du das Gefühl gehabt, du, der offenbar im Musical dort, hast wieder für die Schweiz entdecken, gerade den Tell auf die Art und Weise nach Zürich hast wollen bringen?
Ja, ich habe einfach gedacht, das wäre ein gutes Thema. Und ist ja immer ein bisschen umstritten gewesen. Ich habe schon ein bisschen provozieren, das schon. Aber auf der anderen Seite, ich habe einfach gedacht, das müsste etwas sein, was man einmal machen müsste. Und Und dann habe ich gefunden, ich mache es. Und es waren ja alle begeistert gewesen, die dahinter waren, nachher, die ganzen Produzenten. Ja, man hätte es aber müssen einfach noch ein bisschen warten und noch ein bisschen arbeiten daran. Das hätte man müssen.
Gut. Aber der Udo Lindenberg hat dort irgendwie auch noch eine Rolle gespielt, habe ich jetzt gelesen.
Ja, ja, ja.
Das habe ich damals mal gar nicht gewusst.
Ja,
das
ist
wie ist das gewesen?
Er war auf der Platte gewesen, und als er in Zürich war, habe ich ihn getroffen. Er ist dort, hat ein Konzert am Hallenstadion, hat aber noch im Regensdorf, im Holiday Inn gewohnt, also noch bescheiden. Und dann bin ich dort hingegangen, da habe ich Bänder, Demobänder vorgespielt. Und dann hat er gesagt, mache ich mit. Und nachher, wo wir die Aufnahme gemacht haben, also wir haben ja Plattenaufnahmen gemacht, und nachher auf die Bühne. Und dann hat er, wo er gekommen ist, an dem Tag, wo er kam, war es unkompliziert. Er ist angestanden, hat das gesungen und noch alles gemacht. Und hat noch ein paar Sachen ein bisschen geändert und wir haben ein bisschen diskutiert. Und ich habe gesagt, warum meint ihr eigentlich immer in Hamburg, ihr versteht Deutsch und wir nicht? Und so. Dann habe ich gesagt, das ist jetzt einfach so. Also, es war ganz gut, gute Zusammenarbeit. Und wir haben das immer wieder gesehen später.
Gut, und hast du gutes Näschen beweisen, weil der Udo Lindenberg ist heute natürlich eine Ikone, vielleicht noch grösser als das. Aber dann bist du ja zum Fernsehen gegangen, den kann man ja nicht schreiben, du bist, glaube ich, zuerst in die Antenne gegangen, das war Vorabendsendung, hast andere Sachen gemacht, hast Sendungen produziert, die haben so geheißen Hit Hack Go Go, hast Comedy-Sendungen gemacht, aber wirklich eigentlich der Durchbruch oder das Bemerkenswerte ist dann gewesen, du weißt, was ich sage?
Ja, ja.
Ventil.
Ja, das Ventil.
Das war deine Idee gewesen. Ja, nicht aber Frank Baumann seine Idee, ist
nein,
das richtig?
Nein, das war meine Idee gewesen. Und ich habe auch das Glück gehabt, dass der Schelli, der Peter Schellenberg, der damalige Direktor, das gut gefunden hat. Zuerst der Jürg Wildberger, und der Wildberger ist dann gegangen zum Tagesanzeiger, und nachher hat er gesagt, hat der Schellenberg das... Ja, hat das selber dann gemacht. Und dann hat er immer gesagt, nachher, wo wir angefangen haben, hat er immer gesagt, der Schelli hat immer gesagt, man könnte noch ein bisschen Gas geben. Also wir haben alles können machen. Wir können alles machen. Es ist der Wahnsinn.
Nein,
gewesen.
Und
du hast dich auch aufgeregt damals zuerst.
Also ich habe ein Zitat von mir gefunden, ich bin selber überrascht, und zwar haben die unter anderem die Letizia gebracht, die in einem Film, glaube ich, 150 Blowjobs gegeben hat am Stück und so weiter, damit automatisch natürlich deine Aufmerksamkeit gefunden hat, und du hast sie in die Sendung gebracht und hast auf die Art und Weise wollen natürlich Furore machen. Und da gibt es ein Zitat von mir: diese forsche Porno- und Sexoffensive des gebührenfinanzierten Fernsehens, da haben wir private Mühe mitzuhalten.
Ja, es ist also
das haben wir nicht können kontern, oder?
Es ist gut formuliert. Nein, wir haben...
Aber das ist im Schweizer Fernsehen möglich. Aber wie bist du denn auf den Frank Baumann gekommen?
Ja, wir haben uns gekannt. Bevor er bei dir war, ist mir an die 24, hat er auch, ist er beim DRS gewesen. Und dann habe ich er hat am Morgen,
sicher. Vorher war er bei mir gewesen. Ja, ist gleich. Aber gut. Nein, ich habe ihn ins Radio gebracht. Er ist vorher beim Badener Tagblatt gewesen und ich habe dann das erste Mal ins Radio gebracht. Also, anyhow, gut.
Ja, gut. Weiter. Also ich habe Filmkritiker gemacht, dort in der Morgensendung, und dort hat er auch von einem uns kennengelernt.
Und dann noch eine, wie hast du ihm das Konzept erklärt, was er in dieser Sendung machen soll?
Ja, ich habe gesagt, es gibt keine Sendung mehr, die es vorher gegeben hat im Fernsehen, wo die Hörer haben können etwas sagen können, oder die Zuschauer. Das hat doch Uli Heiniger und der andere habe ich gerade vergessen, der hat doch eine Sendung gehabt, wo für die Zuschauer gewesen sind, die sich haben können beschweren und machen. Und die Sendung hat es nicht mehr gegeben. Und da habe ich Milberger und dann Schelli gesagt, wir sollten doch wieder so eine Sendung machen, aber man sollte sich satirischer machen. Und ich habe natürlich auch nicht gedacht, dass wir nachher so Gas geben und dass der Frank so Gas gibt und dass das überhaupt nachher so die Leute aufgeregt hat. Ich meine, wir haben
was heisst aufgeregt hat? Es war Publikumsbeschimpfung. Die Leute haben ihn zusammengestaucht, er hat die Leute zusammengestaucht. Man hat von nichts mehr zurückgeschreckt. Er hat so einen Hebel gehabt, um die Leute rauszurühren, also die totale Macht. Ja. Ist das deine Erfindung, der Hebel?
Nein, das war seine Erfindung. Aber,
aha, ist gut.
Weißt du, die erste Sendung, wo man die erste Sendung hatte, der Blick war eine Woche lang Frontseite gewesen, oder? Und auch geschossen gegen
und
das.
Und positiv oder negativ?
Ja, natürlich negativ, aber wegen dem haben gleich in der ersten Woche 500'000 Zuschauer geschaut. Am 20.10.
Wegen dem?
Ja. Stell dir mal vor, heute, wo hast du noch solche Zahlen? Also,
aber hast du auch keine solche Sendungen mehr? Also wenn du sagst, der Schellenberg hat gesagt, gebt noch ein bisschen mehr Gas bei dieser Sendung, dann könnte ich mir vorstellen, dass Nathalie Wappler nicht das Gleiche würde sagen heute, oder? Wenn man das heutige Fernsehprogramm anschaut.
Da bin ich sicher. Und nicht manche hat das gesagt. Der Schelle war dort sehr mutig gewesen. Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass also zum Beispiel auch die Privaten könnten ja das wieder machen, so etwas. Also aufregen ist noch nie schlecht gewesen.
Aber das Fernsehen ist damals eben revolutionär. Es hat im RTL hat's gegeben, der heisst du, etc. Das gibt's ja alles nicht mehr. Was ist denn passiert am Fernsehen, dass man so alles glatt gebügelt hat? Und im Schweizer Fernsehen vielleicht sogar noch mehr als anderen Orten. Was meinst du, Beat, wo da eben den Krawall-Ventil-Schock ins Schweizer Fernsehen katapultiert hast?
Also in den 90er Jahren, wo ja das war, ist es natürlich einfach immer noch so gewesen, dass man fast alles hat können machen. Also Geld war da gewesen. Und dann hat man alles können
ausprobieren. Ja, aber die Sendung hat ja nichts gekostet. Die hat ja fast nichts gekostet, oder? Es ist ja günstig. Es ist ja nicht um Geld gegangen, sondern es ist um Mut gegangen, um Provokation machen und ausloten, Grenzen ausloten. Sogar im Karussell hat man es damals mal gemacht. Der Aspi war ja schon aus heutiger Sicht schon revolutionär gewesen. Und das ist ja alles weg.
Ja, aber eben das ist etwas Spezielles. Es war übrigens so gewesen, dass alle haben müssen mal zusammenkommen, alle Redaktoren von allen die oberen und haben müssen sagen, wo das Konzept, wo der Schelle gesagt hat, wir machen jetzt das. Dann haben alle müssen sagen, was sie gefunden haben. Und das war interessant gewesen. Ich weiss noch gut, es hat einfach ein paar gehabt, die von Anfang an dahinter gewesen sind. Da war unter anderem der Anton Schaller gewesen, der Peter Studer, der Filippo Leutenegger,
Also Leute aus Information.
Ja, die haben das gut gefunden, dass man so etwas macht. Es hat aber ganz viele gehabt, die sehr skeptisch waren und dagegen waren.
Warum ist denn die Sendung zu Ende gegangen? Es hat ja dann Skandal gegeben und Klagen, Beschwerden. Der Turiella ist ja da gefoltert worden, psychisch, physisch, indem er ihren Pornofilm vorgeführt hat. Also man ist von gar nichts zurückgeschreckt. Aber was ist denn, und gerade die letzte Sendung ist der Frank nicht einmal mehr ins Studio gekommen?
Ja, ich bin dort nicht mehr dabei gewesen. Ich war dann bin nachher ja dann bei TV3 gewesen. Vielleicht ist es auch gewesen, weil ich nicht mehr dabei gewesen bin. Sagt man jetzt einfach so. Ja, also weißt, ich habe mich auch ein bisschen bremsen und ein bisschen Input gegeben. Er hat zwar immer gesagt, es kommt nicht von hinten, aber ich habe ja gehört, was wir mal immer selber gesagt haben und was der Regisseur gesagt hat. Also es war schon so gewesen, dass wir ihn eigentlich betreut haben und geschaut haben, dass es...
Ist er überhaupt betreubar? Ist er überhaupt kontrollierbar?
Ja, er hat nicht alles, was er auf Kopfhörer hatte, hat er nicht alles gesagt. Aber manchmal, wenn ihm nichts eingefallen ist, hat er auch das gesagt und wenn es dann etwas nicht so gut gewesen ist, ist es halt auch raus. Also das war eben schon gut gewesen. Mal, er hat uns schon gebraucht, aber auf der anderen Seite hat es nicht so gezeigt. Oder? Also,
gut, aber er hat den Kopf rausgegeben, ja. Hat müssen die Kritik entgegennehmen, ist dann auch öffentlich während Jahren und auch seine Kinder angegriffen worden. Du aber nicht, oder? Wo das Ganze eigentlich verbrochen hat.
Ja, das war immer ein bisschen so gewesen. Ich war immer im Hintergrund gewesen. Ich habe dann eigentlich auch herausgefunden, dass ich noch ganz gerne im Hintergrund bin. Ich weiss nicht, ob du immer glücklich gewesen bist, dass du im Vordergrund gewesen bist. Weisst du es nicht?
Aber ja, ich habe es ausgehalten. Ich habe immer gedacht, wenn einer einen Stuss macht, dann mache ich lieber ich als einen anderen. Das ist ein bisschen eine Charaktersache.
Nein, ich war wirklich im Hintergrund. Und natürlich habe ich manchmal gedacht, es ist ja eigentlich die Sendung, die ich erfunden habe, mein Name erscheint nie, aber ich konnte leben mit dem.
Okay, wir reden dann mit dem Beat Hirt. Er war eben der, der das nicht so legendäre Interview gemacht hat mit Mick Jagger. Hören wir ein bisschen etwas auf den Rolling Stones und reden nachher über deine weiteren Tätigkeiten, wo du dann angefangen hast, nachdem eben die direkte Fernsehzeit angegangen ist. Hören wir uns an, Sweet Virginia. Mein heutiger Gast ist der Beat Hirn, der so vieles gemacht hat, nachdem er in dem Fernsehen zu Ende gegangen ist. Was hat er gemacht? Schallplatte hast du produziert, unter anderem über die Schweizer Garde, Blasmusik und eine Wanderschallplatte. Und was hast du sonst noch alles so verbrochen? Einfach irgendwo das Gefühl gehabt, dort kann man noch ein paar Franken verdienen, oder was?
Hast du gut recherchiert, hä? Nein, ich habe einfach gefunden, ich bin mal bei der Schweizer Garde gesehen, haben Reportage gemacht, dann habe ich gesehen, dass sie Musik haben. Dann dachte ich, mit dieser Blasmusik müssen wir doch etwas machen, weil es hat viele Katholiken in der Schweiz, und haben wir das gemacht. Das war ein Riesenerfolg.
Riesenerfolg, ja. Wanderschallplatten auch?
Ja gut, dort hast du nicht mitgemacht, darum ist es nicht so gut.
Aha.
Nein, es hat dort der Gunter Sachs, der Kurt Felix, und haben alle ganz viel mitgemacht, aber es war kein grosser Erfolg. Nein.
Aber da muss man sagen, also in Sachen Musik bist du eklektisch, du hast also kein Vorurteil gegen irgendeinen Musikstil. Du machst das, wo du das Gefühl hast, man kann irgendwie Erfolg haben.
Ich mache das, was Spass macht, irgendetwas zu machen. Nicht immer das Gleiche machen. Am Schallplatten produzieren und im Studio arbeiten. Ich habe auch mal eine Weihnachtsplatte gemacht mit einer E-Gitarre. Einfach eine E-Gitarre, die Weihnachtslieder gespielt hat, in der Zeit, wo die E-Gitarre aufgekommen ist. Ist auch ein grosser Erfolg. Es ist sogar Werbung gemacht worden dafür im Fernsehen.
Sag mal, und du bist sogar drauf und dran gewesen, beim Concours Eurovision mitzumachen. Zero Points, aber bist nicht einmal, glaube ich, bis ins Finale gekommen. Und hast einen Roman geschrieben, das Jesus Comeback. Also,
richtig, ja.
Das ist dann schon etwas Ambitiöses gewesen, wo du da versucht hast, so einen Roman zu schreiben.
Ja.
Dann mit dem Titel.
Ja, ich habe immer überlegt, falls der Jesus wieder kommt, wie kommt er dann wieder? Und da habe ich alle Leute immer gefragt, vielleicht dich auch mal, wie stellst du dir das vor? Und da habe ich gemerkt, also alle, und auch vor allem die Religiösen, die haben sich das nicht können vorstellen. Er ist dann einfach da. Und da habe ich gefunden, nein, er kommt und niemand kennt ihn.
Genau, und du hast einfach gesagt, nachdem das mit dem Tell nicht funktioniert hat, rühre ich den Battle noch ein bisschen höher und schreibe ein Buch über Jesus. Und dann hast du aber eine Filmproduktionsfirma gegründet mit 60. Und die hat vielleicht ein bisschen spezielle Namen Mesh und Uge.
Ja.
Kannst du das erklären?
Ja, also meine Frau und ich haben immer gesagt, wenn wir mal eine Firma wieder gründen, also wir zwei, dann würden wir die Mesh und Uge nennen. Auch lustig gefunden eigentlich. Und danach, als ich die Firma gegründet habe, haben wir einen Namen gesucht. Am Schluss haben wir gefunden, der Name ist eigentlich noch gut.
Also man hat dann schon... Du musst ein bisschen erläutern, um was es überhaupt geht.
Ja, Meschugge, oder? Es gibt drei verschiedene Leute, die wissen, was es heisst, andere, die nicht wissen, was es heisst, und dritte, die es eigentlich finden, oder? Also in dem Sinn, aber...
ist der jiddische Ausdruck für verrückt,
ja.
Oder? Und warum bist du auf das gekommen? Hast du da irgendeine Affinität zum Jiddischen oder zum Jüdischen überhaupt?
Ich habe eine Affinität zum Jüdisch, ja. Und meine Frau ist jüdisch. Aber das hat nichts mit dem zu tun, sondern es hat einfach, ich habe das Wort gut gefunden. Und dann habe ich gefunden, Mesh und UG. Und dann, wo wir das gegründet haben, die AG, habe ich gar nicht gewusst, ob man das kann. Und dann hat der Anwalt gesagt, ja, das kann man so nennen. Und dann haben wir das gemacht. Ist jetzt eine Marke.
Also, dann haben wir vor allem Dokumentarfilm gemacht. Und eines Tages bist du zu mir gekommen und hast gesagt, wir müssen jetzt mal die ganze Geschichte von Radio 24 verfilmen. Und hast einen Film gemacht, den du dann genannt hast, Jolly Roger. Jolly Roger, das ist Piratenfahnen und ich heiße Roger und so. Erzähl mal, wie das abgelaufen ist aus deiner Sicht.
Ja, ich habe einfach das Ganze verfolgt von Anfang an, Radio 24, wie das gekommen ist. Und eigentlich immer gedacht, das ist grossartig, aber chancenlos. Weil Bärenmünster ist so, und die ganze Radiolandschaft ist einfach, das ist ein fester Bestandteil von unserer schweizerischen Eidgenossenschaft gewesen. Ich dachte, das kann nie kommen. Und dann fasziniert das alles mitgemacht. Und dann muss dann ein paar Jahre, wo es war, habe ich gefunden, das muss man einfach mal dokumentieren, weil es ist so viel gemacht worden zwischen ihnen, erstaunlicherweise vom Schweizer Fernsehen, wo Sachen immer wieder verfolgt haben, mitgegangen ist und alles gemacht hat. Und dann habe ich gefragt, das müssen wir machen. Und das war der erste Kinofilm, den wir gemacht haben bei Mesh und Uge.
Und da haben viele eben von diesen Protagonisten aus dieser Zeit mitgemacht. Sag mal, ist der Film eigentlich je am Schweizer Fernsehen gezeigt worden?
Ja, er ist zweimal gezeigt worden im Schweizer Fernsehen. Madeleine Hirsiger war damals Filmredaktorin. Und ich übrigens Ich mag mich erinnern, ich habe dir mal gesagt, ich darf ich mich am Fernsehen. Und du hast es nicht geglaubt. Am Schweizer Fernsehen.
Ja, die haben immer ein bisschen Distanz gehabt zu mir natürlich. Weil die Geschichte, die hat ihnen gar nicht so geschmeckt, oder? Wie das Monopol gebrochen worden ist. Da von so irgendeinem Typ, der da auf irgendeinem komischen italienischen Berg das Gefühl hat, der könnte die Schweizer Medienlandschaft revolutionieren. Das haben sie nicht so gern gehört.
Nein, aber ich habe wahnsinnig die Arbeit mit dir wahnsinnig gut gefunden damals. Und vor allem, als wir auf den Gruppen raufgegangen sind, das ist wahnsinnig gewesen. Sind wir die Kamera und die machen, und du sind in der Kondle rein gewesen, und ein paar andere Leute raufgefahren. Und danach, als es oben aufgegangen ist, bist du raus wie eine Pfeife. Und der Kameramann konnte nur noch ansäckeln. Und du bist schon da vorne gewesen und hast schon angefangen zu reden. Und das ist wahnsinnig gewesen. Also, es war emotional gewesen
auch. Ja. Ja, total auch. Und es ist jetzt im Frühling noch ein Film gemacht wurde, Schweizer Fernsehen, wo zum Teil glaube ich, auch Bilder aus deinem Film verwendet wurden. Ich weiss nicht, ob du den gesehen hast.
Ich habe nicht gesehen, nein.
Ja, es ist ziemlich viel Aufmerksamkeit hat er bekommen und viele Reaktionen eigentlich bis auf den heutigen Tag. Aber ich habe es nachgeschaut, so deine Filmografie. Ich glaube, der letzte Film war 2015 gewesen. Was hast du eigentlich in den letzten 5 Jahren gemacht, Beat?
Ja, ich arbeite jetzt meinen Hintergrund. Das ist eigentlich der, nein, das ist
aber wie... Film hat es nicht mehr gegeben.
Also, wo ich gezeichnet habe, nicht. Nein, aber ich meine, ich habe drei Leute, die sind aus dem Fernsehen gekommen, die sind jetzt 20 Jahre bei mir und die haben dann ihre eigenen Projekte gemacht und machen das jetzt auch ihre eigenen Projekte und ich bin da im Hintergrund und schnurre noch ein bisschen rein. Also, in dem Sinne ein bisschen ähnlich wie du.
Gut, also ich bin noch nicht so fest im Hintergrund. Man kann mich sogar hier und da mal noch hören.
Aber du schnurrst auch drin.
Wenn du so vom Homeoffice... Ja,
ja, ist nein. Gut. Eben, habe ich von dir gelernt.
Ja, ist gut. Also ich finde es ja bewundernswert, eben mit 80 bist du noch voll wiff und bist noch dabei. Wie lange machst du das noch? Ich habe gehört, willst du eigentlich im nächsten Jahr die Firma deinen Mitarbeitern übergeben? Ist ja. Das gescheit von denen, das zu übernehmen?
Nein, aber ich wollte einfach, ich kann nicht eine Verantwortung tragen, wo ich nicht eins zu eins, weißt, dabei bin immer. Dann, und ich würde jetzt einfach auch ein bisschen weniger, arbeiten und, andere Sachen machen, ein bisschen reisen und alles Mögliche. Aber, ich muss es ja mal weitergeben. Also, ich kann nicht bis zum Schluss einfach warten. Jetzt bin ich dann gestorben und dann ist alles nicht, nein. Also einfach, ich habe es lang genug gemacht und, ich finde, es ist der richtige Moment.
Wenn du die heutige Medienlandschaft anschaust und die vergleichst mit der, wie du sie damals erlebt hast, was kommt dir da zu Sinn?
Also wir haben es sehr gut gehabt. Wir haben nicht nur so gute Zeiten gehabt, einfach als Menschen, als Möglichkeiten, die wir haben können, machen alles. Auch das war, also die Medienlandschaft ist da natürlich, es ist immer noch obsi gegangen, man hat immer noch neue Zeitungen gehabt, man hat alle Möglichkeiten gehabt. Und wenn ich das vergleiche mit heute, muss ich sagen, heute ist es hart und du weißt nicht, was hergeht. Und die, die heute arbeiten, verdienen nicht mehr wie 1990. Das ist eigentlich, unsere Löhne sind nicht aufgekommen.
Wie nutzt du die Medien heute? Was sind Sachen? Bist du jetzt voll einer, der auf Serien und Docs bei Netflix abfährst? Oder was machst du in der Medienlandschaft heute? Ah, ist auch Social Media?
Nein, also nicht wirklich, nein. Also ich bin so bei Facebook, aber ich mache nichts. Aber ich habe Netflix schon vor 10 Jahren angefangen, wo Netflix noch nicht überall war, Breaking Bad vor 10 Jahren angeschaut. Und ich schaue eigentlich die Sachen immer noch auf DVD, weil ich wollte zwischen deinen...
Was? Pause. Ja. Auf DVD?
Ja.
Was ist das DVD?
Ja.
Habe ich schon vergessen. Wieso sollst du Netflix auf DVD schauen?
Nein, aber lass mal. Du kannst doch etwas, wenn du DVD hast, kannst du es wieder anschauen. Und dann musst du es nicht suchen, wo es irgendwann mal gibt es dann nicht mehr. Und gewisse Sachen, nicht alles, ich schaue sonst auch im Fernsehen. Aber ich habe auch das jetzt, der Rieder Frieden geschaut und im Fernsehen. Das ist, ich muss nicht alles auf DVD schauen.
Ja, das ist toll gewesen. Ja, ich habe jetzt gerade, in der letzten Woche habe ich auf Netflix The Crown geschaut, 4. Staffeln, bin hin und weg. Also die Qualität, die zum Teil heute im Fernsehen oder eben im Streaming angeboten wird, finde ich gewaltig. Also und alle, die jetzt jammern und sagen, das ist eine Verarmung, einerseits ja, andererseits aber auch eine Bereicherung. Habe ich eher den Eindruck.
Ja, das finde ich auch.
Immer jammern und sagen, früher ist alles besser gewesen. Weil nein, früher habe ich morgen früh die New York Times können lesen. Das kann ich jetzt locker machen, beispielsweise.
Nein, wir schauen natürlich einfach nicht mehr normalen Fernsehen. Das ist eigentlich das Problem, oder? Darum geht das geht irgendwie den Bach ab. Das kann man nicht ändern. Und dann müsst ihr noch sparen, dann ist es einfach schon nicht mehr so gut. Aber du, Times are changing, hat der Bob Dylan gesagt.
Times are changing wäre ein Titel. Aber wir haben einen anderen Titel jetzt auf dem Bob Dylan. Ja. Du, danke vielmals, Bea. Wir sind am Schluss von dieser Sendung. Danke vielmals dir, alles Gute. Und es war spannend, dir zuzuhören und eben zu sagen, es gibt in der Schweiz und in Zürich so viele spannende Leute, die vielleicht nicht immer auf der Titelseite gewesen sind, aber unglaublich viel beitragen haben für unsere Gegenwart und in der Vergangenheit so viele Sachen gemacht haben. Also, danke dir vielmals. Der letzte Titel heisst
«Don't think twice, it's all right», Bob Dylan.
Genau, danke dir vielmals, also schönen Tag. Der nächste Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in the turning on your light, baby, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. Don't think twice, it's all right. So it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I am told. I gave her my heart, but she wanted my soul. But don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. Don't think twice, it's all right.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.